herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und das Mama-Leben. In dieser Podcast-Folge erzähle ich euch, welche Tools mir wirklich helfen, wenn ich mal unsicher bin, ob ein Teil den Haushalt verlassen soll oder nicht. Das ist der Schlüssel zu erfolgreichem Ausmisten. Hör dir also die Folge zum Beispiel auch immer gerne wieder an, wenn du mal selber gerade am Ausmisten bist. Viel, viel Spaß damit und erfolgreiches Ausmisten. Die Folge knüpft an die Folge Nummer 08 an, wo ich mit euch meine drei Lieblings-Ausmistetechniken geteilt habe. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit dort gern reinhören. Egal aber, welche Ausmistetechnik man benutzt, letztendlich steht man immer vor einem Teil und vor der Entscheidung, darf es gehen oder darf es bleiben? Und das ist dann oft schwierig, gerade wenn man nicht ganz so geübt ist im Ausmisten oder auch wenn man schon ganz weit fortgeschritten ist. Es ist am Anfang schwierig, weil man einfach noch keine Übung hat, wenn man am Anfang des Ausmisteprozesses steht und je nach Gewohnheit bis jetzt vielleicht das ganze Leben lang an Dingen festgehalten hat und sich immer oder nach dem Satz gelebt hat, das könnte ich ja noch mal gebrauchen. Es ist ja noch heil oder funktioniert noch, man könnte das ja noch mal gebrauchen und ich könnte das ja noch mal gebrauchen. Wenn man fortgeschritten ist im Ausmisteprozess, dann ist es deswegen auch irgendwann immer schwieriger, weil einfach die Auswahl an zu ausmistendem Zeug abnimmt und deswegen besitzt man tendenziell mehr Dinge, die man auch wirklich nutzt oder die man aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch nutzen möchte, zum Beispiel sowas wie Kartons, die man dann sammelt zum Verschicken von Dingen, die man eben aussortiert oder Altglas zum Essen aufbewahren. Man hat dann Vorräte an verschiedenen Sachen, sowas wie Leuchtmittel, Batterie, Arzneimittel, Lebensmittel etc. Auch da denkt man sich, ja, das könnte ich ja nochmal gebrauchen. Also die Kartons könnte ich ja tatsächlich nochmal gebrauchen. Genau, also des Vorrats Anlegen-Syndrom oder das Dinge-zu-Horden-Syndrom ist natürlich kein Syndrom im medizinischen Sinne, aber ich nenne es jetzt einfach mal das Vorratssyndrom. Das ist der Feind des Ausmistens und es ist wirklich wichtig, Tools für sich an der Hand zu haben, um das zu bekämpfen. Das ist für mich das wirklich das Allerwichtigste im Ausmisteprozess. Das hilft nämlich auch auf der anderen Seite dann auch das Konsumverhalten zu ändern. Und egal, was für eine tolle Ausmistetechnik man benutzt, man muss letztendlich immer wieder zigmal die Frage sich stellen, geht es oder bleibt es? Ich glaube, auf Englisch heißt das Toss or Take. Dieses Syndrom, das Vorratssyndrom, das kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das auch mal das zu reflektieren. Das ist in uns einfach eine Überlebensstrategie, die uns von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen in die Gene gelegt wurde. Denn es ist einfach, wenn man jetzt in der Steinzeit lebt, um mal ganz weit zurückzugehen, ist es natürlich essentiell wichtig, sich Vorräte von Dingen anzulegen. Von Essen natürlich vor allem, aber auch eben von anderen Dingen, sowas wie Spitzensteinen oder ja Holz, was zum Feuermachen geeignet ist und so weiter und so fort. Das ist einfach, wenn man so lebt, wie unsere Ur-Ur-Urahnen gelebt haben, eine absolut essentielle Überlebensstrategie. Und auch in Generationen, die nicht so weit weg sind, Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, ist es auch etwas, was natürlich sehr, sehr wichtig war, Vorräte zu haben und was auch natürlich psychologisch ganz, ganz anders dann funktioniert hat und richtig stark auch gelebt wurde aus diesen Verlusterfahrungen heraus und diesen Knappheitserfahrungen heraus. Also deswegen, wir haben das in unseren Genen und auch wenn man jetzt zum heutigen Zeitpunkt die ganze Welt betrachtet, ist es für unseren Teil der Welt eben der absolute, also es ist ein Luxus im Vergleich mit vielen anderen Teilen der Welt, dass wir nicht mehr so denken müssen, dass wir nicht unbedingt alles hoarden müssen. Und da es aber so stark in uns angelegt ist, trotzdem Dinge eben auf Vorrat zu hoarden, ist es sehr schwierig, das zu bekämpfen. Und deswegen kennen wir alle den Satz, das könnte ich doch nochmal gebrauchen. Und es ist so unfassbar schwierig, weil natürlich immer wieder dieser Satz hochkommt, wenn der uns so tief eingepflanzt wurde. Da muss man wirklich aktiv und bewusst dagegen angehen. Und man muss natürlich auch auf der anderen Seite das Konsumverhalten ändern und gar nicht erst diese ganzen Vorräte anschaffen. Wenn man jetzt aber erst bei dem Zeitpunkt ist, wo man die Vorräte erstmal minimieren möchte, und mit Vorräte meine ich jetzt hier wirklich nicht nur Essen, ganz im Gegenteil. Essen ist etwas, wo ich zum Beispiel auch noch ein großes, wo ich zum Beispiel groß noch an mir arbeiten kann, in puncto nicht zu viele Vorräte hier ansammeln. Das ist aber alles, also das Konsumverhalten, das Vorräte bilden, ist Thema für eine separate Folge. Hier geht es jetzt darum, du stehst vor Bergen an Zeug, und ich nehme, Zeug ist jetzt auch eine Art von Vorrat. Du hast ja x Kleidungsstücke in deinem Kleiderschrank, weil du denkst, die könnte ich ja nochmal gebrauchen für den Anlass, für diesen Anlass oder vielleicht für, wenn ich eine andere Figur habe oder dies oder jenes. Also ein riesen Kleiderschrank zu haben, ist auch ein riesen Vorrat zu haben. Genauso ist zum Beispiel ein riesen Vorrat, eine riesen DVD-Sammlung zu haben oder ein Bücherregal voller Bücher, weil das könnte man ja irgendwann noch lesen, das könnte man ja irgendwann noch schauen und so weiter und so fort. Also letztendlich ist alles Zeug eine Art von Vorrat. Wenn man sich also jetzt beim Ausrüsten mit dem ganzen Zeug auseinandersetzt, was man besitzt, dann hat man aufgrund dieses uns eingepflanzten Vorratssyndroms natürlich Schwierigkeiten, sich von diesen ganzen Vorräten zu trennen. Von seiner Kleidung, von Haushaltsgegenständen, von Werkzeug, von Papierwaren, von Technik und so weiter und so fort. Und etwas, was noch voll intakt ist, voll nutzbar ist, ist einfach schwierig wegzugeben, weil ja, es kann ja noch genutzt werden. Also, wie könnt ihr jetzt dagegen angehen, so zu denken und das Teil zu behalten? Und es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Einige Minimalisten haben zum Beispiel einen ganzen Fragenkatalog, gerade sowas wie für Kleidung entwickelt. Da könnte man sich jetzt den Fragenkatalog nehmen und das alles abarbeiten. Zum Beispiel, fühle ich mich wohl in dem Kleidungsstück? Passt es mir noch? Gefällt es mir noch? Und so weiter. Und wenn man sozusagen eine dieser Fragen mit Nein beantwortet, dann wäre das die Anweisung, dann soll es gehen oder darf es gehen. Marie Kondo, das hatte ich ja auch schon erwähnt in der letzten Folge, hat nur eine Frage, dieses Does it spark joy? Also bereitet mir das Teil Freude? Dazu habe ich mehr in der Folge 08 erzählt. Gerne dort auch nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Jetzt aber meine vier Tools, es sind tatsächlich vier Sachen, die in so einem Moment mir helfen, eine Entscheidung zu treffen und vor allem mir im Prozess des Loslassens helfen, also zu helfen, mich davon zu trennen. Vier sehr, sehr, sehr coole Tools und Fragen. Das erste ist das sogenannte Swedish Death Cleaning. Das ist eigentlich sogar eine ganz eigene Ausmistemethode. Wie der Name sagt, ursprünglich aus Schweden. Und diese Ausmistemethode besagt eigentlich, dass man in einem gewissen Alter, im mittleren Alter, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung, 50er oder im Renteneintrittsalter oder wenn man sehr ambitioniert ist, kann man das natürlich auch schon vorher machen. Und man kann das auch schon vorher machen, denn das ist die Ausmistetechnik dahinter, seinen gesamten Hausstand durchzugehen und fragen, ob man es so hinterlassen möchte, wenn man den Löffel abgibt. Das ist quasi die Richtlinie. Und das kann man natürlich dann machen mit dem gesamten Hausstand als Methode eben wirklich durchführen. Also wäre quasi eine vierte Ausmistemethode als Zusatz zu den dreien, die ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Aber jetzt erkläre ich euch daran, was mir dabei hilft, mich immer an dieses Swedish Death Cleaning zu erinnern, wenn ich mal Schwierigkeiten habe, Dinge loszulassen. Und zwar für mich ist das eine Art Gedankenexperiment, um dieses Vorratssyndrom zu bekämpfen. Ich nenne euch jetzt ein sehr, sehr peinliches Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Also, ich habe ja lange Zeit als Unternehmensberaterin bin ich sehr viel gereist. Ich habe dann in Hotels gewohnt und hatte dann irgendwie diese komische Angewohnheit, wahrscheinlich aufgrund meines Horde-Syndroms und Vorratssyndroms, immer in den Hotels die Duschgels, also diese kleinen Dinger da mitzunehmen. Was war Duschgel, Shampoo, Spülung, Bodylotion, was auch immer. Also das, was halt dann dort da war. Und meistens habe ich, ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich nur die ich eh angebrochen hatte, mitgenommen. Manchmal habe ich alle mitgenommen. Ja, es ist wirklich, es fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Es ist auch schon lange, lange her, dass ich das so gemacht habe und so praktiziert habe. Das habe ich Gott sei Dank nicht während all der Jahre gemacht, die ich gereist bin. Aber es gab halt so eine Zeit ganz am Anfang, wo das alles neu war für mich, wo ich auch nicht wusste, wie lange arbeite ich eigentlich in der Unternehmensberatung. Also wie oft werde ich die Gelegenheit haben, mir solche tollen Duschgels und Shampoos unter den Nagel zu reißen. So, also ist es passiert, dass ich auf einmal nach, ich weiß nicht, vielleicht war das so über ein halbes Jahr oder so, dass ich das so gemacht habe. Und ich habe das natürlich dann auch gemacht, wenn ich mal im Urlaub, also immer, wenn ich im Hotel war, habe ich diese Dinger da mitgenommen. Und so stapelte sich irgendwie über diese Zeit ganz langsam ein Riesenberg an kleinen Fläschchen mit diesen ganzen Kosmetika, also mit Duschgels und so weiter, in der Abstellkammer. Und irgendwann hatte ich wirklich eine ganze Box voll dieser Dinge. Für mich war das aber zu dem Zeitpunkt, wo die Box so voll war, eigentlich was ganz Normales. Sowas wie, als wäre das schon immer in meiner Wohnung gewesen. Ja, da ist halt die Box mit den Sachen, die ich halt mitgenommen habe. Aber das, jetzt kommt das Swedish Death Cleaning, was mir so geholfen, was mir da so hilft. Also erstens muss ich sagen, ist es mir tatsächlich richtig, also im wirklichen Leben passiert jetzt bei der Story, dass irgendwie meine Schwester und Eltern, glaube ich, Wind von dieser Box bekommen haben und gesagt haben, du hast sie ja nicht mehr alle. Also ich glaube nicht, dass sie es so formuliert haben, aber es fühlte sich so an wie, ich weiß nicht, ob ihr so in amerikanischen Sitcoms kennt, wenn irgendwann so die ganze Gruppe auf eine Person wartet in der Wohnung und die dann reinkommt und dann haben sie so ein großes Interventionsbanner und ja, wir müssen intervenieren wegen dieser oder jener Eigenheit, die du dir gerade angeeignet hast in den letzten Wochen. Und so fühlte sich das so ein bisschen an. Das muss gestoppt werden. Das heißt, und das war mir dann auch wirklich irgendwie peinlich. Und natürlich weiß ich, also ich will gar nicht darüber reden, wie krass unnachhaltig dieses Verhalten auch war. Also es hat ja nicht nur, es war jetzt nicht nur ein Messi-mäßiges Horden, sondern es war ja auch, es ist ja absoluter Schweinkram gewesen, diese ganzen Plastikfläschchen. Und heute benutze ich mittlerweile festes Shampoo, meistens auch feste Seife als Duschgel und ich nehme diese auch überall hin mit, in welches Hotel auch immer ich gehen würde. Ich reise aber Gott sei Dank eh überhaupt nicht mehr so viel. Aber trotzdem bin ich da mittlerweile auf einem ganz anderen Extrem angelangt, wo ich eben meine Sachen mitnehme, statt die zu gebrauchen, die sie mir da in diesen kleinen Plastikfläschchen anbieten und die dann auch noch möglichst plastikfrei sind. Also bitte da jetzt das wirklich. Damals hatte ich überhaupt nicht den Horizont, das in irgendeiner Weise zu reflektieren, sondern ich hatte immer die, ich habe immer gedacht, ich brauche das ja noch, weil das sich so super eignet, wenn ich zum Fitnessstudio gehe für meine kleine, für meinen kleinen Kulturbeutel für das Fitnessstudio, dass ich dann da duschen kann und so, da habe ich dann erst einen schönen kleinen oder wenn ich eben reise, in schönen kleinen Größen, musste jetzt nicht ein riesen Shampoo mitschleppen oder so. Dafür wollte ich das aufbrauchen. So, mittlerweile habe ich das also alles entrümpelt, nachdem meine Angehörigen mich peinlich erwischt haben sozusagen. Und das ist eine Erfahrung, die für mich halt total gut zu diesem Swedish Death Cleaning passt, weil ich mir jetzt die Frage stelle, wenn ich sowas sehe in meiner Wohnung, wo ich nicht sicher bin, möchte ich das ausmisten oder nicht, mal diesen Perspektivwechsel machen kann. Wie sieht denn das hier aus für außenstehende Angehörige, die jetzt quasi meine Wohnung entrümpeln würden, wenn ich den Löffel abgegeben hätte? Möchte ich jemanden mit diesem Zeug belasten, damit belasten, das zu entrümpeln? Wie peinlich ist mir das, wenn die das sehen? Ja, dieses Horde-Syndrom, das hat mir wirklich geholfen, dass das nutze ich jetzt einfach öfters, weil gerade dieses Vorräte anlegen, das ist ja etwas, was passiert, so wie Altern. Du siehst dich ja selber nicht altern, weil man guckt jeden Tag in den Spiegel und es ändern sich nur winzige, mikromäßige Dinge im Gesicht und Körper. Und die kriegt man ja nicht mit. Aber wenn man natürlich jetzt zurückschaut und ein Foto von vor 10 oder 20 Jahren von sich anschaut, sieht das natürlich anders aus als jetzt. Und genauso bilden sich so Vorräte. Man kriegt das gar nicht mit. Auf einmal ist es ein Riesenhaufen, aber man sieht diesen Haufen nicht als Haufen, der einfach so als belastender Zeugskrempelhaufen in die Wohnung gekommen ist, sondern Es ist einfach Normalität. Und wenn ihr vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eben andere Leute lange nicht mehr gesehen habt und sie dann wieder seht und denkt, boah, der sieht alt geworden aus, so. Und genau dieses, boah, das sieht alt geworden aus, dieses, boah, das ist ein scheißpeinlicher Haufen an Krempel und Zeug, was keiner oder was ich nicht brauche. Und da wirklich immer an das Swedish Death Cleaning zu denken und zu sagen, wenn das hier, also ja, ich könnte dieses Teil später nochmal gebrauchen, aber in der Summe, wenn ich das zu allen Teilen sage, dann entsteht dieses absolute Gerümpel, was ich niemandem zumuten möchte, zu entrümpeln und gerade mit so riesen Sammlungen an Zeug sich zu fragen, ist das wirklich etwas, was ich hinterlassen möchte? Genau, also das Swedish Death Cleaning, etwas, was ich vom Mindset her absolut liebe, für den Perspektivwechsel. Und ich möchte noch abschließend sagen, dass ich diese kleinen Duschgel- und Shampoo-Flaschen, vor allem die halt, die noch die komplett ungenutzt waren, habe ich alle an so Frauenhäuser und sowas gespendet. Die brauchen sowas nämlich tatsächlich. Also natürlich eigentlich nicht in dieser kleinen Größe. Also bitte keine Ermutigung dazu, diese Dinge aus Hotelzimmern mitzunehmen und an Frauenhäuser zu spenden, sondern idealerweise, also das ist per se ja eigentlich alles absolutes Verpackungsdesaster, diese kleinen Hotelfläschchen aus meiner Sicht. Also wirklich kompletter Nonsens. Und ja, aber wenn ihr sowas habt, dann ist es natürlich sinnvoll, es nicht wegzuschmeißen, sondern zu schauen, wo kann es sinnvoll genutzt werden und wo halte ich dann vielleicht halt so die Frauenhäuser oder andere Sachen eben davon ab, dann gerade in dem Moment, wo sie es brauchen, irgendwas Neues in Plastik verpacktes zu kaufen. Insofern hilft es sozusagen dann noch, diesen Extrakonsum zu vermeiden und tatsächlich ein bisschen Produktion, sag ich mal, jetzt zu reduzieren. Also, das ist das. Und die anderen Sachen, die angebrochen waren, habe ich alle selber aufgebraucht. Also, es ist nichts weggeschmissen worden. Natürlich, der Verpackungsmüll ist trotzdem entstanden und es ist. Ich versuche das jetzt über mein gesamtes restliches Leben mit gewissen Verpackungsvermeidungsstrategien, diese Schuld wieder abzuarbeiten. Also Asche auf mein Haupt. Swedish Death Cleaning, total genial, finde ich. Gerade auch, wenn man so, vielleicht letzter Kommentar dazu, wenn man auch gerade so Angehörige sieht, von denen man denkt, da muss ich vielleicht irgendwann mal ausmisten, finde ich das auch eine sehr interessanten Punkt, den vielleicht irgendwann im Leben mal von diesem Swedish Death Cleaning zu erzählen oder irgendwie vielleicht mal so ein, ich glaube, es gibt sogar ein Buch dazu, könnte man ja auch mal schenken, so ein bisschen auch andere Menschen vielleicht für diesen Perspektivwechsel mal aufmerksam zu machen. Okay, das war Punkt 1. Punkt 2 ist die Frage, würde ich dieses Teil, von dem ich gerade nicht weiß, ob es gehen soll oder nicht, mit auf eine Auswanderung nach Übersee nehmen? Warum ist diese Frage so wirksam? Eine Auswanderung nach Übersee ist ja wirklich etwas relativ Teures, wenn man dafür Container, ich weiß gar nicht, wie das heißt, pachten oder verfrachten, wie auch immer. Also wenn man dafür Container in Anspruch nehmen muss, die kosten ein Schweinegeld und deswegen würde man natürlich auf eine Auswanderung nach Übersee möglichst wenig mitnehmen. Vielleicht so, dass man sogar einen Container entweder vermeidet und nur mit großen Koffern irgendwie reist oder dass man halt die Containerkosten möglichst begrenzt hält und nur einen ganz kleinen oder so. Also ich weiß es jetzt nicht genau, was das alles kostet, aber es kostet ein Heidengeld. Meist lohnt es sich überhaupt gar nicht, irgendwas mit nach Übersee zu nehmen. Und ich frage mich das aber trotzdem, wenn ich jetzt einen Container hätte und nach Übersee umziehen würde, auswandern würde und sagen wir mal, ich hätte jetzt vielleicht einen winzigen, jeder kleinste Kubikzentimeter kostet mich da Geld. Das heißt, es geht wirklich um jedes Teil, ob es rein darf oder nicht. Und das ist für mich eine ganz harte Selektionsfrage zu überlegen, würde ich dieses Teil wirklich in diese teuren Container reinlassen oder nicht? Wäre es mir das wert? Ist es mir so wichtig, das Teil, dass es unbedingt mit muss? Würde ich also diesen kleinen Bruchteil, Anteil an Containergeld zahlen, damit es mitkommt? Und wenn ich weiß, ob ich das zahlen würde, ob ich bereit wäre, dafür, für dieses Teil, ist es mir so wichtig, ich nutze es so viel, ich wäre bereit dafür, einen Anteil des Containergelds zu zahlen, dann ist es wirklich etwas, was ich behalten darf. Wenn es aber eben nicht mit in den Container wandern darf, warum sollte ich es dann behalten? Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, Moment mal, wir wandern aber nicht nach Übersee aus. Warum soll ich mir überhaupt diese Frage stellen? Moment, ihr habt einen sehr teuren Container, nämlich eure Wohnung. Und Wohnraum kostet mittlerweile so unfassbar viel Geld. Und je öfters man zu Gegenständen sagt, das könnte ich später noch gebrauchen, desto mehr teurer Wohnraum wird für ungenutztes Zeug geopfert. Insofern, eure Wohnung ist euer wertvoller Container, wo eigentlich wirklich auch eine harte Selektion sinnvoll ist. Denn je mehr ungenutztes Zeug ihr habt, desto eher werdet ihr auch irgendwann sagen, oh, wir brauchen vielleicht noch ein weiteres Zimmer und dann müsst ihr noch eine teurere Wohnung anmieten oder kaufen, wie auch immer, die A größer ist und B natürlich dann auch den weiteren teureren Mietpreisspiegel der nächsten Jahre dann wieder. Also es wird eh dann teurer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ganz, ganz wichtig, wirklich zu überlegen, das hier sind unsere heiligen Hallen, unsere Wohnung. Wir möchten hier so viel wie möglich in dieser Wohnung leben, wohnen, es schön haben. Und wir möchten hier agieren und nicht auf Berge und Krempel von Zeugs reagieren müssen und irgendwie, ach nee, jetzt brauchen wir noch einen Schrank und jetzt brauchen wir noch eine Kommode und wir brauchen noch Stauraum, können wir vielleicht unter den Betten noch oder können wir hier noch ein Regal oder da noch ein Regal? Alles kostet Geld. Jeder Regalzentimeter kostet Geld. Nicht nur, weil das Regal kostet, sondern weil einfach der Quadratmeter Wohnraum Geld kostet. Und es ist aus meiner Sicht erstrebenswerter, den Wohnraum zum Wohnen als zum Lagern zu nutzen. Natürlich muss man auch einen Teil seines Wohnraums für Lagerung hergeben. Das ist ganz normal und völlig in Ordnung. Und wahrscheinlich, da ist jetzt sozusagen ein bisschen die Krux bei dieser Frage, Auswanderung nach Übersee, würde ich das mit in den Container nehmen, ja oder nein? Da ist vielleicht die Unterscheidung, dass man das jetzt nicht zu sehr übertreibt und strapaziert, diese Frage, denn die funktioniert bei manchen Dingen nicht so gut. Ich würde zum Beispiel natürlich jetzt kein Schuhputzzeug mit nach Übersee nehmen, dafür wäre mir einfach der Containerplatz viel zu teuer. Aber ich brauche ja vielleicht wirklich das Schuhputzzeug. Deswegen behalte ich es aus Nachhaltigkeitsgründen. Ich möchte ja nicht jedes Mal, wenn ich mir die Schuhe putze, neues Schuhputzzeug kaufen müssen. Und die Frage dann, wenn es auf dieses Schuhputzzeug angewendet, da müsst ihr wirklich zwischen zwei Dingen trennen. Das eine ist, wenn du ganz viel Schuhputzzeug hast, dann kannst du dir wirklich mal anschauen, was davon du brauchst. Und ja, vielleicht hast du dann eine Flasche mit zum Beispiel für Lackleder Schuhputzcreme oder Schaum. Ja, die funktioniert noch, die ist noch nicht abgelaufen, was weiß ich. Also die kann man noch benutzen und du könntest sie vielleicht irgendwann auch mal gebrauchen. Aber wenn du, zum Beispiel mir ist das passiert, ich hatte dann aber irgendwann einfach alle Lackschuhe ausgemistet im Rahmen des Ausmisteprozesses. Also brauche ich ja auch das Lackschuhputzzeug nicht mehr. Klar, vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal im Leben wieder Lackschuhe. Aber soll ich jetzt bis dahin diese Flasche aufbewahren? Nein. Auf der anderen Seite zwei oder drei Schuhputzcremes, die ich tatsächlich verwende, leider viel seltener als nötig. Ich würde gerne öfters mal meine Schuhe putzen, als ich es tatsächlich tue. Aber ich habe meine zwei, drei Cremes, die benutze ich. Und da ist auch nicht die Frage, das könnte ich noch gebrauchen, sondern ja, das werde ich noch gebrauchen in der Zukunft. Bei der Lackcreme, aber ja, könnte ich noch gebrauchen, aber mache ich momentan nicht. Deswegen darf sie gehen und am besten schenke ich sie jemandem, der Lackschuhe hat, sodass diese Person sich nicht neues Lackschuhputzmittel kaufen muss. Nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dieser zweiten Frage, zu diesem zweiten Tool. Was würde ich mit auf eine Auswanderung nach Übersee nehmen? Das ist die Frage, die du stellen kannst bei Dingen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich trennen kannst. Und der Gedanke dahinter ist, dass Zeug eine absolute Belastung ist und zwar nicht nur zeitlich, weil man das irgendwie pflegen muss, aufräumen muss, putzen muss, sondern auch finanziell. Und das mit der Frage, würde ich das Geld für den Container zahlen, für dieses konkrete Teil, hilft sehr dabei zu verstehen, dass jeder Gegenstand eine finanzielle Belastung ist, dich Wohnraum kostet. Und ganz eng damit in Zusammenhang steht das nächste Tool, und zwar die sogenannte 20-20-Regel. Das ist eine Regel, die aus dem Minimalismus, aus der minimalistischen Strömung kommt. Und die besagt, du kannst eigentlich alles ausmisten, was du sonst innerhalb von 20 Minuten für unter 20 Euro wieder besorgen könntest. Und das ist eine sehr drastische Regel, die hilft mir aber auch oft zu überlegen, will ich jetzt wirklich für dieses Teil einen Anteil meiner Wohnraummiete zahlen oder nicht. Also ich verwende diese zwei Tools oft in Zusammenhang, das mit der Auswanderung nach Übersee und diese 20-20-Regel. Und auch auf das Schuhputzzeug wäre das zum Beispiel gut anwendbar. Aber auch da sieht man, dass diese Regel schnell, finde ich, an gewisse Grenzen kommt beziehungsweise kollidiert mit gewissen Nachhaltigkeitsgedanken. Also, dass man da auch wieder kritisch bleiben darf natürlich und sich selber fragen darf, möchte ich jetzt wirklich alles aus meinem Haushalt rausgeben, was ich mir innerhalb von 20 Minuten für unter 20 Euro wieder kaufen könnte? Oder gibt es gewisse Dinge, die einfach bleiben dürfen, weil es absoluter Humbug wäre, die jedes Mal neu zu kaufen? Sowas wie eben Schuhputzmittel eben auch. Und ich putze zwar ja eben nicht jeden Tag die Schuhe, das heißt, ich müsste mir dann immer wieder neues Schuhputzzeug kaufen, wenn ich es immer wieder sofort ausmisste, weil ich dafür keinerlei Stauraum opfern möchte. Aber das wäre ja wirklich total nervig. Wobei mit dem Beispiel mit dem Lack-Schuhputzzeug zum Beispiel auch mit der Regel sehr gut weiterkommen kann, weil das ist wirklich auch hier ist wieder der Unterschied zwischen diesen drei Cremes, die ich regelmäßig benutze, um meine Schuhe zu putzen, und dem Lack-Schuhputzzeug, was man ja theoretisch noch gebrauchen könnte. Aber da kann man auch dann sich nochmal vergewissern und sagen, hey, das könnte ich für unter 20 Euro, also weit unter 20 Euro, innerhalb von 20 Minuten jederzeit wieder kaufen, wenn ich tatsächlich irgendwann wieder Lackschuhe besitze und die ganz dringend sauber machen muss, dann habe ich die Möglichkeit, zum nächsten Drogeriemarkt oder Schuhgeschäft oder sonst was zu gehen und das auch wieder zu besorgen. Natürlich ist dieser Umstand an sich ein absoluter Luxus der ständigen und auch günstigen Verfügbarkeit von vielen, vielen Dingen in unserem Wirtschaftssystem. Und baut sozusagen auf die Art von Konsuminfrastruktur, wie sie momentan besteht. Und vielleicht in Zukunft sogar noch krasser wird, wenn irgendwie noch alles wieder schneller verfügbar ist mit irgendwelchen Versanddrohnen oder so. Die baut da drauf. Aber so das ist aber ein Grund, warum sozusagen, ich meine, so eine ganz, wie soll man das sagen, ganzheitlichen Perspektive finde ich diese Regel kritisch, weil eigentlich, warum soll jetzt alles unbedingt so schnell und so günstig verfügbar sein? Und vielleicht sollte es auch andere Möglichkeiten geben, Dinge verfügbar zu machen, zum Beispiel eben, also eher Richtung Sachen zu teilen oder gemeinsam zu nutzen. Also ich fände es irgendwie cooler, wenn es gewisse Sammelpunkte gibt für gewisse Dinge, die man nicht oft braucht, sowas wie Schuhputzzeug oder halt auch Werkzeuge oder solche Sachen. Und man immer weiß, okay, dort kann ich hingehen und mir das Teil dann ausleihen oder eben, also was heißt ausleihen bei Schuhputzzeug, nimmt man das vielleicht, aber eben sein Lack-Schuhputzzeug. Sorry für dieses Beispiel, das ist immer noch, aber es ist einfach sehr, sehr gut, um zu erkennen, wie man da verschiedene Dinge, es sind alles verschiedene Sachen zu beurteilen beim Ausmisten. Es ist nicht immer das gleiche Prinzip bei jedem Teil. Es ist bei Gebrauchsgegenständen sowie Kleidung manchmal einfach etwas anderes als bei Verbrauchsgegenständen, sowas wie Schuhputzzeug oder Duschgels oder sowas. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, verschiedene Tools zu haben, womit man auch verschiedene Dinge bewerten kann. Und es ist natürlich dann dir überlassen, euch überlassen, im Einzelnen zu gucken, was Sinn macht und jetzt nicht irgendwie komplett alles einfach nur stumpf anzuwenden, weil das dann auch zu so komischen Ergebnissen führen kann, wie mit dem alles ist weg und ich kaufe mir dann alles ständig wieder für unter 20 Euro innerhalb von weniger als 20 Minuten. Das ja, wäre, finde ich, in dieser Absolutheit durchaus falsch. Und es wäre natürlich schöner, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende geführt, es gäbe so Sharing Points und da kann ich eben das Lackschuhputzzeug, das angebrochene, aber noch funktionsfähige hinbringen und kann aber eben andere und weiß, dass auch viele Menschen in Zukunft ihre Sachen dorthin bringen und wenn ich es brauche, hole ich mir halt das, was dann dort als letztes hingebracht wurde, Lackschuhputzzeug, dann eben für mich wieder ab und gebe dafür was. Also das wäre irgendwie cooler so für die Zukunft gesehen, als wenn einfach nur wieder überall immer noch alles mit Läden und Schaufenstern voll ist. Und auch da, also eigentlich diese ganze Fläche, die für so viele Geschäfte genutzt wird, ist ja auch eigentlich eine absolute Ressource und teurer Raum, der für andere Dinge auch genutzt werden könnte. Sowas wie Begegnungsräume, Kreativräume, aber auch Wohnraum natürlich auch und so weiter und so fort. Aber das ist auch ein anderes Thema. Also, das war die 2020-Regel. Finde ich cool, um gewisse Entscheidungen zu treffen insgesamt, aber auch immer mit ein bisschen Kritik behaftet aus meiner Sicht. Aber nicht im Ausmisteprozess, sondern im generellen Denken. Zum Ausmisten ist sie wirklich gut geeignet. Das vierte und auch sehr, sehr wichtig, eigentlich eines der wichtigsten Dinge, ist die Mentalität über den Erwerb von Gegenständen zu ändern. Also die Mentalität zu ändern, sich zu überlegen, wenn ich etwas erwerbe, dann ist es eine Form von Miete statt ein Kauf. Denn wenn ich eher überlege, ich kaufe etwas und benutze es dann eine Zeit, vor allem bei Gebrauchsgegenständen, ist es wirklich jetzt weniger für Verbrauchsgegenstände geeignet, dann ist doch, wenn ich es dann auf jeden Fall jetzt momentan nicht benutze, wer bin ich eigentlich, dass ich etwas über Jahre horte, was andere in dieser Zeit benutzen könnten? Und sich von Anfang an zu denken, ja, ich habe dieses Teil in Anführungszeichen gekauft, ich habe dafür Geld ausgegeben, aber natürlich immer nur dafür, dass ich es über einen gewissen Zeitraum, wo ich es wirklich brauche, nutze. Und nicht, damit es immer bei mir bleibt, sondern Dinge sollen genutzt werden. Diese Frage eignet sich perfekt bei so Sachen, von denen man denkt, ja, ich könnte das nochmal gebrauchen und stelle es jetzt mal in den Keller. Natürlich ist es auch sinnvoll, ab und zu Sachen in den Keller zu stellen oder auf den Dachboden oder in ein Lager. Das kann durchaus sinnvoll sein, aber ich glaube, wir neigen dazu, dass das so der Normalprozess ist. Ach, das kommt in den Keller. Ach, dies kommt auf den Dachboden. Ach, das tun wir ins Lager rein. Und um das mal nicht zur Normalität zu machen, sondern wirklich zu hinterfragen, macht das jetzt Sinn, dass ich das quasi dem Kreislauf vorenthalte für so und so viele Jahre vielleicht sogar oder vielleicht sogar für immer, weil ich einfach zu faul bin, es wirklich aus dem Haushalt herauszugeben und einfach alles, was wir hier nicht mehr benutzen, direkt in den Keller wandert? Oder darf es vielleicht jetzt einfach in den Kreislauf, auch wenn vielleicht ich es in ein paar Jahren wieder gebrauchen könnte, zum Beispiel auch sowas wie Campingstühle. Klar, Campingstühle sind cool, aber wenn ich kein Camping mache oder keine anderen Gelegenheiten, wo ich diese Stühle benutzen könnte, warum soll ich die jetzt in den Keller stellen? Auch Keller ist zwar jetzt nicht Wohnraum, aber ist teure Lagerfläche. Und viel wichtiger ist, dass du es einfach dem Kreislauf vorenthältst, diese Sachen. Bei mir ist da zum Beispiel so ein gutes Beispiel Babykleidung oder alles, einfach es ist generell dieses Thema, was behalte ich noch für ein nächstes Kind. Da haben wir aber insofern Glück, dass unsere Kinder vom Altersunterschied nicht so weit auseinander sind und das dann klar ist irgendwie, das soll es auch dabei, soll es auch jetzt bleiben bei den zwei Kindern. Und dann bin ich auch relativ klar dabei, die Sachen alle auszumisten, die wir nicht mehr brauchen. Auch wenn das irgendwo auch sehr emotionale Dinge sind. Da sind das Babybettchen und dies und jenes und die Wippe und die ganzen kleinen süßen mini-winzigen Bodies. Aber ja, wer, also, und auch da, wer weiß, man weiß natürlich nie, will man irgendwann doch noch ein weiteres Kind haben. Aber das ist jetzt wirklich erstmal nicht in Planung. Und dadurch, was soll ich jetzt 5, 10, wie auch immer, für immer Jahre Babykleidung behalten oder andere Sachen? Wir haben Gott sei Dank nicht viel Platz im Keller, deswegen stellt sich die Frage gar nicht erst bei uns. Aber warum soll ich das behalten? Es könnten 2, 3, 4 Kinder in der Zeit tragen. Also wirklich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass unsere Familienplanung nicht abgeschlossen wäre, aber ich glaube, ist so, wenn ich so mit anderen Mamas spreche, ist es oft so im Hinterkopf, ja, vielleicht nochmal ein drittes Kind oder ein zweites oder ein viertes, was auch immer. Man weiß es nicht, man will sich's offen halten. Selbst wenn man sich's offen halten möchte, eine Ermutigung dazu, dass man trotzdem die Lagerfläche im Keller nicht damit bombardieren muss, sondern man darf es auch in den Kreislauf geben. Ich weiß, es ist aufwendig, wenn man es dann wieder braucht, sich das alles wieder zu besorgen. Und man muss für sich so ein bisschen diese Kosten-Nutzen-Aufwandsrechnung machen, wenn man, je nachdem, wie sicher man sich ist, ob es wieder zum Tragen kommt oder nicht. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel diese Aufgaben dann auch auf andere Menschen, wenn es jetzt wieder zum Tragen käme, diese Anschaffungen auf andere zu übertragen. Oder halt, je mehr Menschen aber sozusagen die Sachen wieder in den Kreislauf geben, sei es jetzt Beispiel Campingstühle, desto einfacher wird es auch sein, wenn du das tatsächlich wieder brauchst, es zu besorgen und günstig zu besorgen und es wird viel weniger insgesamt produziert werden müssen, wenn wir alle diese Sachen in den Kreislauf wieder reingeben würden. Also bei uns im Keller, man kann da halbwegs in die anderen Kellerabteile so reingucken, weil das immer nur so wie Holzzäune sind, die Wände, die sind also, man kann da zwischen den Holzlatten durchgucken. Und wenn ich so wirklich sehe, was die Menschen da alles drin haben, denke ich mir so, meine Güte. Ja, ich will jetzt über niemanden urteilen, vielleicht brauchen sie es wirklich, aber ich bin öfters im Keller und die Sachen sind jahrelang nicht angefasst. Ja, ich verstehe es, wenn ihr keine Zeit zum Ausmisten habt, wenn es aufwendig ist, aber ich kann nur sagen, das ist aus meiner Sicht eine große, große Stellschraube, wenn alleine dieses Verhalten, dass man nicht alles immer direkt in den Keller stellt, sondern in den Kreislauf reingibt, über Spenden an Sozialkaufhäuser, über Verkaufen, über Online-Apps oder über sonstige Spenden an irgendwelche guten Einrichtungen oder eben über zum Wertstoffhof bringen oder, dann würde schon viel, viel, viel gewonnen sein in puncto, was muss wirklich neu produziert werden und wofür müssen wirklich wieder Ressourcen aufgewendet werden. Zu diesem ganzen Kreislaufdenken und ressourcenbewussten Leben wird es auf jeden Fall auch nochmal mehrere separate Folgen in Zukunft geben, aber ich glaube, diese Mentalitätsänderung, dass man sagt, das habe ich ja nur gemietet statt gekauft und jetzt ist der Zeitpunkt der Miete für mich einfach zu Ende, jetzt kann ich es loslassen, jetzt darf jemand anders es nutzen, das finde ich sehr hilfreich, auch gerade um diesen, es gibt so ein, ich glaube, psychisches Phänomen, das nennt man Sunk Costs, irgendwie also, dass die Kosten, die man für etwas bezahlt hat, die sind ja ohnehin, also wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, nimmt man das oft in die Entscheidungswaagschale mit rein, dass man dafür ja so viel Geld ausgegeben hat. Aber das Geld ist weg, egal wie man sich jetzt entscheidet, wie man weitermachen will, das Geld ist weg. Also entweder ich stelle es jetzt in den Keller, das Geld ist weg, oder ich gebe es an jemand anderen weiter, das Geld ist weg. Und vielleicht sich so zu überlegen, das Geld ist ja jetzt auch abgegolten, weil der Mietzeitraum, so der sozusagen der vorgestellte Mietzeitraum jetzt abgeschlossen ist. Das heißt, das Geld ist abgeschrieben sozusagen. Das hilft, finde ich, auch um dieses psychische Hindernis, dieser Sunk-Costs, also die Kosten, die ohnehin da waren und ohnehin nicht mehr zurückkommen, das Geld kommt nicht mehr zurück, das so ein bisschen aus der Kraft zu setzen und so ein gutes Gefühl dabei zu haben, statt dass man dieses schlechte Gefühl hat, dafür habe ich so viel Geld ausgegeben und ja, das würde auch so teuer werden, wenn ich das nochmal anschaffe und dann behalte ich das doch lieber. Aber hey, wenn du es wirklich wieder brauchst und dich dann aus dem Kreislauf wieder bedienst, ist es da ja auch günstiger als die teure Neuanschaffung und ist es auch wieder eine Miete auf Zeit. So, das waren jetzt meine 4 Tools, die ich mit euch teilen wollte. Ich zähle sie nochmal auf. Das Swedish Death Cleaning, die Frage, was würde ich wirklich mit auf eine Auswanderung nach Übersee nehmen? Die 20-20-Regel und dann die Mentalitätsänderung mieten statt kaufen. Und diese vier Sachen helfen dir wirklich, je nach konkreter Situation, dabei Dinge loszulassen. Und diesen, letztendlich ist es ja ein Glaubenssatz, dieses, das könnte ich ja nochmal gebrauchen. Glaubenssätze sind ja etwas, was so in unserem Unterbewusstsein schlummert und unser Verhalten unbewusst reguliert und auch durchaus Sinn machen kann, damit wir nicht über jedes nachdenken müssen. Aber bei manchen Glaubenssätzen sind sie eher beschränkend als bestärkend. Und sowas wie, das könnte ich ja noch gebrauchen, wenn du gerne ausmisten möchtest, wenn du dein Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit füllen möchtest, deinen Wohnraum wieder leichter gestalten möchtest, freier, dann steht dir dieser Satz, das könnte ich noch gebrauchen, einfach im Weg. Und dann wandelt man den so über die Zeit des Ausmistens, über diesen aktiven Prozess, wo man immer wieder dagegen ankämpft, gegen diesen Satz, wandelt man den dann irgendwann um zu diesem, wenn man sowas sieht, das könnte ich nochmal gebrauchen, denkt man sich das nicht, sondern denkt mir, oh, das belastet mich, das kostet mich wertvollen Wohnraum, das gehört in den Kreislauf zurück. Und hat dann eher diese Sätze, wenn man sowas sieht. Also so ist es zumindest bei mir mittlerweile. Natürlich, auch ich sage öfters, das könnte ich noch gebrauchen und ertappe mich dabei auch immer, immer wieder. Aber ich habe auch mittlerweile einfach diesen, oh, das ist einfach nur Belastung, Blick auf manche Sachen. Und das liegt daran, dass ich einfach jetzt schon seit Jahren an diesem Glaubenssatz immer wieder arbeite und durch das aktive Ausmisten und das mir das bewusst zu machen, mit diesen vier Tools da einfach schon einen großen Schritt weitergekommen bin. Und ich hoffe, dass euch diese Tools auch weiterbringen können, wenn ihr Lust habt, mit dem Ausmisten zu starten oder einfach weiterzumachen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung, eine Rezension, 5 Sterne oder einen Daumen hoch und empfehlt das gerne an Freunde, Familie, Bekannte weiter. Und wie am Anfang gesagt, das ist eine super Folge, die sich eignet, um sich das immer wieder anzuhören, wenn man selbst gerade in Action ist und ausmistet, einfach Kopfhörer rein und dann habt ihr mich dabei und ich bin bei euch und sag euch, es kann viel mehr losgelassen werden, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Und keine Sorge, wenn etwas weg ist, gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, es irgendwie, nicht das konkrete Teil, aber etwas, was den Zweck auch erfüllt, irgendwann auch wieder zu besorgen. Also gegen das Vorrats- und Horde-Syndrom, alles gut, wir leben hier im Luxus und in der absoluten Fülle. Uns kann nichts passieren, wenn wir gewisse Dinge aus dem Haushalt gehen lassen. In diesem Sinne, freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Da geht es dann wieder um das Thema Capsule Wardrobe. Da habe ich ja in der vorletzten Folge schon drüber gesprochen, in der Folge Nummer 07. Und da gibt es dann die Fortsetzung in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Alles Liebe.